Andronaco. Ein Leben für Essen wie in Italien.
Ein Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Buongiorno, Vincenzo Andronaco.
Buongiorno, Silvia.
Come stai?
Io sto bene, vedi? Con tutto questo bene di Dio divento sempre più quadrato. Più lungo ora divento quadrato.
Wir erzählen gleich, was das heißt. Wir haben nämlich hier den Tisch nicht nur mit Mikrofonen voll, sondern auch mit ganz viel leckerem Essen. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, in dem ich das Vergnügen habe, mit Vincenzo Andronaco zu sprechen, dem Auswanderer aus Sizilien, der wie kein anderer das italienische Lebensgefühl in den kühlen Norden gebracht hat. Und wie du quasi aus dem Nichts ein großes mittelständisches Unternehmen aufgebaut hast, das uns heute mit 9000 original italienischen Köstlichkeiten versorgt. Das hast du uns ja alles in den ersten Folgen dieses Podcasts erzählt. Und heute soll es darum gehen, was du alles in deinen Märkten anbietest. Und ich bin schon gespannt, welche Geschichten und Regionen hinter den Produkten stehen. Und vor allen Dingen, was man unter dem Gusto Italiano eigentlich versteht. Und warum es viele Produkte eben nur so hier gibt bei Andronaco und nicht in jedem üblichen Supermarkt. Einige von den Produkten stehen jetzt hier vor uns auf dem Tisch. Das sind Arancini, wir werden alles noch erklären, was das ist. Burrata, eine Balsamico-Kugel, sehr spannend. Cannoli, aber bevor ich das alles auch probieren darf, stelle ich noch einen Mann vor, der ganz unverzichtbar ist, würde ich sagen, für das Unternehmen Andronaco und der dich, Vincenzo, auch immer auf deinen Einkaufsreisen begleitet und der für das Sortiment, das hier auch steht, zuständig ist. Und das ist dein Neffe Giovanni Andronaco. Herzlich willkommen, Giovanni, und danke, dass du auch als Gast heute mit dabei bist und aufgetischt hast.
Buongiorno a tutti und danke euch.
Giovanni, wir sind hier im Mercato in Hamburg-Bilbrook und das war ja der erste von 11 Märkten jetzt mittlerweile in Deutschland, ne? Welche Produkte sind denn heute besonders beliebt eigentlich?
Also heute haben wir ein paar Produkte gewählt, einfach so von frische Mozzarella bis Produkte von unserem Bistro, Arancini selbst gemacht, wie in Sizilien und die ganze neue Trend, die Pinza, verschiedene Wurst geschnitten, schöne Brot aus Italien. Also ich glaube, wir sind wie ein Feinkost, aber richtig groß. Und die Unterschiede zwischen einer normalen Kette und wir, also wir suchen Lieferanten und Produkte, was in kleiner Menge werden erstellt in kleinen Dörfern in Italien und mit richtiger Geschmack und angemacht.
Also das riecht man hier jetzt auch schon, den Geschmack kann man ja richtig riechen in einem Raum, der eigentlich ein Konferenzraum ist. Vincenzo, was läuft denn besonders gut hier? Was mögen die Leute so gern? Was ist für deine Kunden hier der Gusto Italiano? Was würdest du sagen?
Also ich muss so sagen, was am meisten läuft, was es schon ist, wenn die Leute zu uns kommen, die magen einen halben Tag Urlaub in Italien. Das ist die Kür, das weder. Wir gehen zu Andronaco, die kommen in unsere Markt drin. Ha, und wir sind in Italien.
Das ist wie ein Tag Urlaub in Italien.
Genau, das ist das.
Und was kaufen Sie dann?
Dass wir diese Gefühle geben, dass sie in Italien sind. Dann wird da viel Italienisch gesprochen durch unsere Leute. Und dann durch, wie du schon gesagt hast, diese 9000 italienische Produkte. Also, du findest bei uns alles. Du musst dir vorstellen, wir haben Italiener, wir haben Bekannte, die kommen aus Verona, wir haben Bekannte, die kommen aus Florenz, große Städte in Italien, und die sagen, Andronaco, also bei ihm bekomme ich alles. Wenn ich in Italien einkaufe gehe, für sowas, ich muss zumindest in 5 Geschäfte reingehen. Mhm. Aber wie meine Neffe schon gesagt hat, wir riskieren auch, wir suchen immer das Beste vom Besten, wir suchen kleine Firmen, wir suchen Familien, wir lieben diese Familienbetriebe, die haben zwar keine Ahnung von Etiketten, von deutschen Etiketten dahinter, die haben nur Ahnung, aber wir helfen die, das macht, ich glaube, uns aus gegen die anderen Geschäfte über. So, dann darfst du nicht vergessen, die anderen Geschäfte machen Geschäfte. Wir machen zwar Geschäft, weil wir müssen natürlich Geld verdienen, Aber wir verkaufen auch unsere Seele, wir verkaufen Qualität, wir verkaufen unsere italienische Flair, wir verkaufen das Lust zu essen, wir verkaufen Kultur. Das ist der Unterschied, denke ich, zwischen andere und wir.
Können denn eure Verkäufer auch im Laden eigentlich zu jedem Produkt wirklich was sagen, wenn jetzt ein Kunde eine Frage hat, also zu der Region, oder kannst du das nur, Giovanni?
Doch, also unsere Mitarbeiter, die machen Schulung und die kennen die Produkte, weil wir erklären und lassen wir auch das probieren. Und viele Lieferanten kommen auch an die Jahre, zum Beispiel Wochenende, machen eine kleine Verkostung. Wir vorbereiten einen kleinen Stand und die lassen die Produkte schmecken für jedermann und kosten nichts, kostenlos.
Mhm. Das macht ihr manchmal am Wochenende und es wird dann extra annonciert oder veröffentlicht, ja?
Freitag und Samstag.
Immer Freitag und Samstag.
Ja, das organisiert Giovanni immer. Mhm.
Und an die Woche kommt für unsere Beispiele unter die Tresen, die erklären, wie die Salami soll schneiden, an welcher Temperatur, Käse, wie soll behandelt.
Jetzt hast du schon gesagt, Salami, Käse und da steht auch Parmaschinken. Und da würde ich gleich gerne mal wissen, was macht denn das Besondere eigentlich aus an diesem Parmaschinken? Und wieso eigentlich kommt Schinken, der besonders lecker schmeckt, aus Parma? Habe ich mich immer schon gefragt.
Einfach nichts. Das ist nur Fleisch, Salz und getrocknet an die Luft, was an diese bestimmte dort die Klima macht. Mhm. Also es gibt keine anderen Zutaten drin, wie spanische Ware Beispiel.
Was ist denn in der spanischen Ware noch drin, außer
wenn jemand kann lesen die Zutaten, da steht auch Zucker, Farbstoff und so weiter und so weiter.
Und Giovanni, vergesse immer zu sagen, Giovanni hatte viele kleine Firmen. Die Schweine, das ist keine Massenproduktion. Also diese Firmen, die Schweine, die lassen 5 Saisonen raus auf Felder. Und natürlich, das ist schon die erste Qualität. Das ist der erste Schritt zu der besten Qualität. Weil das wird keine Massen. Also wir haben keine, wo die Leute da 30.000 Schweine auf eine alles denn. Das sind Freitiere, das frei rumlaufen. Also das ist der erste Schritt zur Qualität. Und dann, wie Giovanni gesagt hat, diese Zutat, also einfach weniger Zutat und besser für den Geschmack ist.
Und wann sage ich, der Schinken wird bei Luft trocken gereifen. Das ist nicht die gleiche Luft wie in Deutschland und in Spanien oder irgendwo. Das sind bestimmte geografische Mikroklima. Beispiel in Parma, man kommt der Luft von Mare Tirreno nach Genua oben an die Apennino und runter. Diese Luft geht zwischen bestimmte Pflanzen und macht diese Aroma. Also das gibt es nicht irgendwo. Keine kann das kopieren. Keine Chinese kann das kopieren.
Ja, also das spielt ja sowieso eine große Rolle, wo die Produkte herkommen. Das ist ja auch so, also ich habe so den Eindruck, ihr bildet eigentlich alle Regionen Italiens ab mit eurem Produktsortiment, oder?
Ja.
Da fällt mein Blick jetzt gleich auf Balsamico. Und den haben wir hier dreimal unterschiedlich, also da haben wir unterschiedlich hier stehen. Einmal in flüssiger Form in der Flasche, so wie man das kennt.
Das ist Aceto Balsamico Giuseppe Giusti. So Giuseppe Giusti ist die älteste Balsamico-Hersteller aus ganzer Welt.
Das 1605. Überlegen wir, das ist schon 500 Jahre, die Firma.
Sind die Fässer dann auch so alt, in denen der Balsamico reift eigentlich, oder gab es da zwischenzeitlich mal neue?
Also die Fässer von 1600 bestimmt nicht, aber da im Museum,
ja,
im Museum hat er gezeigt, ja. Es gibt was.
Es gibt, ja.
Ja.
Wir waren mit Giovanni, glaube ich, schon 2-3 Mal da. Mit diesen Menschen sind wir bei du, das ist Claudio, das ist eine ganz nette, und der hat uns alles gezeigt. Stell dir mal vor, da gibt es von 1000 Liter Saft, ne? Der kocht und kocht und kocht bis auf 100 Liter, von 100 Liter auf 10 Liter und von 10 Liter auf 0, 0
100 ml.
bis zu 100 ml. Stell mal vor.
Also von 1000 Liter Saft ist auf 100 Milliliter eingedickt, sozusagen. Ja. Normalerweise, wie lange dauert dieser Prozess?
Dieser Prozess dauert, glaube ich, über einen Monat, oder?
Es gibt Prozesse, was 100 Jahre auch. Es gibt auch eine, wir haben ja auch im Sortiment eine Flasche Eis, genau 100 Jahre.
Der ist dann so lange noch im Fass gelagert?
Ja, aber die Prozesse werden jedes Jahr von einem großen Fass in eine kleine Fass und so weiter. Und die Fasse sind immer mit verschiedenen Holz.
Also ihr seid da richtig eingetaucht, auch in die Herstellung, kann man sagen. Ja, ihr könntet jetzt da auch schon einen Vortrag drüber halten, wie das alles hergestellt wird. Das ist ja auch wichtig. Ne? Also ihr verkauft das nicht nur, sondern wisst genau, wie es hergestellt wird. Jetzt sind wir noch beim Balsamico und da fällt mein Blick auf eine interessante Balsamico-Kugel.
Das sieht wie eine Gummi.
Das sieht aus wie so eine Trüffelkugel eigentlich.
Genau,
ne?
Das ist mit der Gelatine zusammengebindet. Und das kann reiben auf alles, auf Pizza, auf Käse, auf Nudeln, auf Salate, auf Eis auch.
Dann haben wir noch zum Sortiment Balsamico. Das erklärt ihr mir jetzt mal. Das sieht eigentlich aus wie so eine kleine Tube und da steht drauf Perle. Perle Pearls von Modena, Giuseppe Giusti auch. Das ist auch eine Art Balsamico.
Ja, das ist molekulär.
Molekularküche.
Küche. Das sind kleine Kugeln, genau wie Kaviar. Also eine, was er nicht kennt, kann eine Schätze machen. Er sagt, probier diese Kaviar, aber dann schmeckt nachher Balsamico. Ne?
Okay.
Und das ist auch, so schöne Sage, dekorieren. Mhm. Ein Filetsteak, ein Entrecot. Mhm. Packst ein paar Perle drauf, Eis auch, weil das schmeckt süß.
Ja, also jetzt nicht so für jeden Tag was, sondern vielleicht für so ein besonderes Essen mal, oder?
Ja.
Ja, weil ich schätze auch, dass es ein bisschen teurer ist, das andere. Vermutlich, ne?
Ja, geht. Wir haben ein Produkt für jede Tasche.
Okay, so. Dann liegt hier ein Brot, was ganz, ganz toll aussieht. Also da kann man ja auch Balsamico drauf machen. Oder eben den leckeren Schinken oder die Salami. Und
mit Olivenöl. Brot mit Olivenöl.
Genau. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich dich schon oft gefragt habe. Und ich kann es immer gar nicht glauben. Was magst du eigentlich am allerliebsten von dem, was hier alles so steht von diesen Köstlichkeiten?
Ich habe ja schon mal gesagt, dass du Brot ist. Das ist besonders dieser Brot. Das ist die Altamura, Apulien und die Olivenöl oben rauf. Also ich kann mit da zu Torte essen. Also sage ich dir ganz ehrlich. Also so eine Brot mit so einer Brot kannst du auf den Mund gehen. Du brauchst Olivenöl, dann kannst du ein paar Tomaten drauf machen. Du kannst ein bisschen Mozzarella. Also egal, was du drauf machst, Silvia, kannst du auch diese heute zu Tage wird viel Pesto auf dem Brot. Durch, weil Pesto, das ist ein Naturprodukt, also ist keine, also mit so einer Brot machst du, das ist mein großer Fehler, gebe ich zu, ist mein Fehler, weil ich kann da essen und essen und essen und essen, kann ich nicht stoppen.
Jetzt, das Brot sieht so ein bisschen gelblich aus, hat eine leicht gelbliche Farbe. Wodurch entsteht diese gelbliche Farbe eigentlich? Hat eine ganz tolle Kruste, also sieht super knusprig aus.
Das ist der Artweizmehl, doppelt gemalt. Der Weizen, der Artweizen wird in Apulien selber gepflanzt. Und das kommt von Altamura, das ist ein bestimmtes Dorf, wo viele Preise da gewonnen haben. Die machen die beste Brot, was es gibt in Italien. Mhm. Und wir kriegen in große 2 Kilo, 500 Gramm, also verschiedene Varianten, wird halb gebacken, tiefgefroren und weltweit geliefert.
Mhm. Und Vincenzo, du sagtest schon, man kann ja auch gut Pesto aufs Brot essen. Ja. Das ist ja auch sowas, was jetzt für Vegetarier und Veganer auch interessant ist. Die würden jetzt nicht so auf den Parmaschinken sich stürzen. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen im Trend auch. Ne? Was habt ihr denn hier für ein Pesto stehen? Also der sieht schon mal sehr, sehr schön grün aus. Sieht toll aus. Was ist das?
Also wir haben ja über 30 Sorte Pesto. Mhm. Aber was heute haben wir gewählt, das ist eine frische Pesto von plus 4 Temperatur im Kühlraum. Und das hat die Firma auch viel Preis gewonnen. Der Hersteller ist in Ligurien, die Mutter von Pesto. wo die Basilikum wird auch da gepflanzt. Immer die gleiche Geschichte mit der Luft aus dem Meer an die Berge. Die Zwischentemperatur, also warm am Tag, kühl am Nacht. Und ich benutze auch die Parmigiano Reggiano, Olivenöl, auch aus Ligurien, mit dieser Oliven Tajasca. Ja, und da wird das Beste raus.
Pinienkerne.
Und die Pinienkerne aus Piemonte. Ja.
Das ist der Pinienkerne, original Pinienkerne. Mhm. Weil manche Leute, und Geld zu sparen, machen die Kerne von Aprikosen, die machen da drin. Und das ist natürlich nicht so schön.
Und frisch, das heißt, das bereitet ihr hier dann auch frisch zu? Oder das ist nicht
immer ohne Konservierstoffe, wie die in Glas Beispiel, diese 4 Jahre alte MAD, das hat dann nur 20 Tage.
Dann liegen hier noch leckere, also das muss man jetzt mal beschreiben, wer das nicht kennt, das sieht so ein bisschen aus wie ein Kegel, Kegel, das sind Arancini und die sind paniert außen. Ja. Und was steckt denn hinter der Panade? Was ist das eigentlich? Erklär mal, Vincenzo, bist du?
Ja, das ist Reis, das ist ein besonderes Reis, wird gekocht und dann da drin wird eine schöne Ragu reingetan. In Sizilien machen wir so schöne Hackfleisch, schöne Mortadella, also jede Region macht anders. Und dann wird das paniert und frittiert. Und das ist für uns besonders Sizilien. Arancino ist was Besonderes.
Arancino auf Italienisch bedeutet Orange.
Orange.
Weil das sieht wie eine Orangefarbe auch. Die Farbe ist wie eine Orange.
Ja, so ein Gelb-Orange, genau. Ja.
Mhm. Und es gibt immer die Kämpfe zwischen Catania und Palermo. Das sind zwei Städte aus Sizilien. In Catania sagt Arancino männlich und in Palermo sagt Arancina weiblich und es gibt immer diese Kämpfe.
Okay, aber kommen die Arancini ursprünglich denn auch eher aus dem Süden dann Italiens?
Sizilien, ja.
Die kommen von Sizilien.
Die letzten Jahre sind auch in Norditalien und dank Andronago auch in Deutschland.
Genau. Und mittlerweile kann man deine Produkte auch in Köln beziehen, aber weiter südlich bist du ja nicht gekommen. Und darüber werden wir aber auch in einer der folgenden Folgen noch sprechen, warum das so ist. Aber auf jeden Fall von Eckernförde bis Köln kann man diese Produkte alle bekommen. Und die Arancini, gibt es die jetzt auch so im Markt zu kaufen oder nur im Bistro? Oder kann man die so fertig im Markt kaufen?
Die kannst du bei uns frisch machen. Das machen wir, unsere Leute machen die das. Oder Giovanna hat eine Firma, die kaufen wir auch tiefgefroren, die ganze zu Hause schon, wie am besten ist, im Backofen.
Jetzt machen wir mal eins auf.
Bestimmt Aubergine drin oder wie ist das? Ne?
Alla norma.
Okay. Alla norma, Vegetarien.
Ah, super, ja. Das ist super.
Ricotta, Aubergine, kleine Minze, Tomatensauce und Reis.
Mhm.
Ja, schmeckt, ja? Das ist, was meine Frau immer isst, weil sie... Sie macht eine Flasche und in die andere ist immer diese Ackerflasche drin oder Mortadella ist drin. Und deswegen, wenn wir kaufen, besonders immer, wenn wir in Flughafen in Catania sind, bei uns auf Sizilien, bevor wir wegfliegen, kaufen wir ein Arancino normal und ein Arancino für Vegetarier.
Also ist, ihr bringt euch das wirklich mit dann?
Nein, das essen wir da. Das ist die letzte Begrüßung, auf Sizilien zu lassen.
Ah, schön. Also ich muss sagen, jetzt wirklich, ich wollte es deswegen auch wirklich mal verkosten und nicht nur angucken. Weil es schmeckt wirklich, man ist wirklich sofort jetzt im Italienurlaub. Aber was macht das eigentlich aus? Sind es die Gewürze da drin? Sind es die Rohstoffe? Was macht es eigentlich aus, Vincenzo, was würdest du sagen? Dieser Gusto Italiano, was ist das?
Ich hatte schon vorher gesagt, mit den Schinken, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist die Qualität von der Ware, was du benutzt. Das ist die erste Qualität. Also, wenn du Schrott kaufst, dann hast du Schrott auf die Teller. Wenn du Qualität kaufst, verkaufst du Qualität. Ich glaube, das liegt immer viel an die Qualität. Natürlich, das liegt so, was machen unsere Leute. Das ist ein Mann, der steckt seine Ärzte da drin. Das macht auch was aus. Zweitens musst du immer aufpassen, wenn du frittierst, dass das Öl sauber ist und kein alter Öl ist. Verstehst du?
Kein altes Öl da reingemischt.
Wenn so alter Öl da drin ist, dann wird die Panierte, diese Panierte rumherum, das wird dann wieder so knusprig, so hart. Das sind die Dinge, was das ausmacht. Also immer die Qualität.
So, jetzt sind hier noch so viele andere leckere Sachen. Du hast es schon angesprochen, Giovanni, die Pinze, ne? Pinze, das ist
Pinza.
So...
Pinza. Pinza, nicht Pizza, sondern
ja, genau.
Pinza.
Pinza und im Plural dann Pinze, oder?
Pinze.
Ja,
okay. So, Entschuldigung, dass ich dich störe.
Du darfst immer was sagen.
Nein, aber nee, sonst
habe ich vergessen. Das ist dein Podcast, ne?
Du musst sagen, die erste Mal, als Giovanni eine Lieferante hat aus Kalabrien mit der Pinza, das ist, glaube ich, schon 5, 6 Jahre hier oder mehr. Ich hatte selber, ich habe diese Produkte nicht geglaubt, weil ich hatte gedacht, dass Pinza kann niemals Pizza schlagen. Aber leider habe ich mich verirrt, also das ist langsam mit der Zeit, ist der Pinza, ist, wow, das hat was. Jetzt darfst du erklären, Giovanni.
Für die, die das nicht wissen, erklärt Giovanni jetzt einmal, was das überhaupt ist. Also das ist nämlich keine Pizza, sondern es ist vielleicht eher so die kleine Pizza.
Das ist mehr leicht als eine Pizza, normale Pizza, weil das hat an die Mischung, an die Teig, wird über 80% Wasser rein. Und dann wird mehrere Tage maturiert. Also
gehen, diese gehen.
Und dann, wenn backst du in den Ofen, wird so leicht wie eine Wolke. Und dann kannst du da drauf packen, was du willst. Also jetzt haben wir Beispiel hier eine mit Cherry Tomate aus Sizilien, Garnelen, Scampi, Rucola. Noch eine haben wir auch ein Trend mit Mortadella, Stracciatella und Pesto. Also es gibt frisch in unserem Bistro oder tiefgefroren oder frisch. Mhm. Das ist ganz einfach. Kaufst du zu Hause in 2 Minuten im Backofen, machst du die ganze Kühlschrank auf, die ganze Reste da drauf und ist fertig.
Resteverwertung. Also so ist ja, glaube ich, auch überhaupt die Pizza entstanden, oder?
Genau.
Dass die Köchin oder der Koch in Italien gesagt hat, oder die Hausfrau, ja, was habe ich denn noch zu Hause, was bietet der Garten, und einmal belegt. Stimmt das oder ist das Legende?
Ja, doch, doch.
Genau, okay. Also das ist eine wunderbare Art, eigentlich auch für die schnelle Küche zu sorgen, ne? Und es ist sehr lecker. Gut, also das ist so im Trend. Jetzt gibt es aber doch etwas, auch was hier auf dem Tisch liegt und was nicht unbedingt direkt Hüftgold wird, sondern schon auch sogar im Rahmen eines Abnehmplans vielleicht stehen könnte. Und das ist nämlich hier Mozzarella. Hier stehen aber verschiedene. Das ist einmal der Büffelmozzarella, Burrata, oder? Und das sieht so nach einer riesen Kugel aus. Und jetzt wüsste ich erstmal gerne, was das für eine Kugel ist, weil ich glaube, die hat noch ein Innenleben, ne, Giovanni?
Die große Kugel, genau das, was wir haben. Wann kannst du schneiden, Silvia?
Ich schneide die mal auf.
Ja, da kriegst du eine große Überraschung.
Okay.
Das ist das Essen, was jeden Sonntag in Neapel wird auf Tisch. So, genau drin, was siehst du da drin?
Oh, da sind lauter kleine Mozzarella-Kugeln drin.
Das sind die
Baby-Mozzarella-Kugeln.
Ja, das sind die Sohn. Deswegen, das heißt Filiata, also der, was macht die Kinder. Das ist eine große Kugel und drin sind kleine Kugeln. Alles mit diesem Saft, dieser Stracciatella drin. Die Stracciatella ist einfach halb geschlagene Sahne mit Mozzarella-Streifen.
Es ist also eine Kugel, die ungefähr, naja, ich würde sagen so...
1 Kilo.
Ja, 1 Kilo.
Das circa 25 Zentimeter
Durchmesser.
Durchmesser.
Genau. Und da sind wie viele Kugeln drin jetzt?
20.
Vincenzo, du hast ja mal gesagt, so das Sonntagsessen auf Sizilien, ne? Das ist so das gewesen, was du am meisten eigentlich vermisst hast oder mit am meisten vermisst hast, als du nach Deutschland kamst. Und stand das auch bei euch sonntags auf dem Tisch dann?
Nee, das ist in Campania, Neapel. Mhm. Das ist seine Tradition. Aber ich würde sagen, wenn heute bei uns, damals bei uns war nicht so bekannt wie heute, da vor 50 Jahren. Aber heute, denke ich, wenn du sowas hast, Sonntag auf Tisch, das ist ein richtig, wie mein Neffe gesagt, ein richtig Sonntagessen, feierliche Tageessen. Das ist was Besonderes. Mhm. In Campania für die ist es normal. Wie bei uns zum Beispiel Sonntag muss immer Cannolo auf Tisch sein. Mhm. Also nach dem Essen kriegst du eine schöne Cannolo und dann ist Sonntag so ungefähr. Und Cannoli. Das ist für die Napoletaner, weißt du?
Cannoli, die liegen auch hier, ja. Und das erklärt uns jetzt auch nochmal Giovanni, was das ist. Das sind so Teigrollen, ne? Und die sind irgendwie gefüllt. Aber
Das ist ein Nachtisch, ein Dessert. Cannoli kommt von Canna. Canna ist Bambus. Mit dem kleinen Stück 15 cm Bambus wird gerollt die Teig und frittiert. Und da kommt schon diese Keks mit Loch. Und da drin passiert Ricotta von Schaf mit Butterzucker. Und dann wird gefüllt mit dieser Creme. Und dann drauf entweder Schokolade oder Orangen, Zitronenscheiben kandiert. Und das schmeckt sehr, sehr lecker. Genau an die Eisluft von Sizilien. Man kommt das raus vom Kühlschrank, erfrischt und ist ein Traum.
Das ist auch eine Spezialität, die jetzt aus Sizilien kommt? Ja. Oder wo? Ja.
Egal wo du gehst in die Welt, dann ist das, schöne Cannolo Siciliano, überall. Egal wo du bist, schöne Cannolo Siciliano.
Wie sind die Cannoli sozusagen erfunden worden, entstanden? Weißt du das, Vincenzo?
Nee, das oder weiß Giovanni? Ich leider nicht. Nee.
Seit wann werden die gemacht auf Sizilien? Ist das so eine ganze?
Seit immer. seit Regno delle Due Sicilie. Das war 1200 mit Federico II.
Okay, also bestimmt schon so alt wie die Pizza oder so. Oder vielleicht sogar schon älter, ja?
Ja. Pizza, also die Margherita hat 100 Jahre. Aber Pizza war jetzt in Pompeji, die hatten gesehen, alte Mauer gemahlen mit diese gekochten Pizzen. Also stimmt, damals war keine Weizen, aber das ist gemacht mit Mehl von Linsen oder Kichererbsen.
Ne? Das, was jetzt auch wieder im Trend ist eigentlich, also Mehl zu ersetzen durch praktisch Hülsenfrüchte. Gibt es da auch was bei euch in der Richtung, dass für Ernährungsbewusste, die da umsteigen könnten? Was denn?
Mit Multicereal, also verschiedene andere Arten als Weizen. Mhm, genau. Aber das bedeutet nicht, Weizen ist nicht gut, weil es gibt Weizen und Weizen. Es gibt sie mit Pestiziden, das können wir eine andere Sendung reden.
Aber was mich noch interessieren würde, bei dem Stichwort Weizen, ihr habt ja mehr als 400 Nudelsorten hier im Angebot, oder? Wie viel sind es gerade, Vincenzo? Wie viele Nudelsorten habt ihr im Angebot,
Giovanni? 700 trocken, 200 frisch. Und noch 50 tiefgefroren.
Okay.
Gefüllt, ungefüllt, mit Gluten, ohne Gluten.
Genau, das klingt nach sehr, sehr viel. Und ehrlich gesagt, aber ich habe mir dann so gedacht, meine Güte, gut, die Formen sind unterschiedlich, die haben alle unterschiedliche Namen, aber im Endeffekt sind die doch alle irgendwie fast alle aus Weizen gemacht. Was ist denn da eigentlich jetzt so der große Unterschied? Warum gibt es denn so viele unterschiedliche? Also es gibt zum Beispiel, habe ich auch mal geguckt, schon exotische Produkte wie glutenfreie Nudeln mit Bambusholz.
Ja.
Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Aber trotzdem, was ist denn so unterschiedlich an den Nudeln? Warum braucht man da irgendwie hunderte verschiedene Sorten?
Also wie meine Onkel immer sagte, wir haben ja angefangen mit Nudeln, weil war die günstige Lebensmittel damals. Und wir haben versucht, immer die Regal voll machen, damit wann kommt die Leute. Also mein Onkel sagt, wann kommt die Mama mit Kind. Die Kinder sagten, wow, Mama, ich will immer bei Andronaco. Also das hat angefangen mit schönen Effekt, ne? Aber dann, nicht jede Nudel ist das gleiche wie die andere. Erstmal die Zutaten, wie wird gemacht, die Prozesse und so weiter.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie also zwischen zwei Nudelsorten so ein Vergleich, wie unterschiedlich die gemacht sind und schmecken können auch?
Es gibt diese Teflon und Bronze Beispiel. Mhm. Teflon ist gepresst mit einem Höherdruck und dann macht die Weiße warm. Und die Nudeln verlieren seinen organoleptischen Geschmack. Mhm. Und auch die Protein, zum Beispiel Bronzo, wird ganz langsam raus mit niedriger Temperatur und bleibt drin. Eine gute Nudel ist über 40 Gramm Protein. Mhm. Ich sage immer zu unseren Kunden, einfach die Etikette lesen und aufpassen, was ist der Unterschied.
Dann ist die Bronzenudel aber eigentlich jetzt die Qualitätsnudel, kann man das so sagen? Also, dass die schon einfach bessere Qualität bringt?
Ja, natürlich. Ja. Das Beispiel am Essen mit einer Tomatensauce, mhm. brauchst du weniger Tomatensauce, weil das ist porös, ne? Und das halten mehr die Sugo.
Jetzt haben wir hier noch frische Sachen natürlich stehen, zum Beispiel Tomaten, die dürfen mir nicht fehlen. Ja. Wir haben hier eine Artischocke stehen, wir haben Trauben da stehen. Und ich kann jetzt selber schon mal sagen, also die Tomaten, die man hier kauft, die schmecken einfach. Ne? Und woran liegt das? Dass die einfach schmecken, die haben ein Aroma, das ist fruchtig, säuerlich, das hat eine gute Konsistenz. Und wodurch kommt das eigentlich?
Das kommt durch die Sonne. Aber alle Früchte, je mehr die Sonne haben, die Kühlschränke machen die Ware kaputt. Mhm. Und diese Tomate, die hatte die Sonne schon mal gesehen. Diese Tomate hat keinen Kühlraum gesehen. Und das siehst du, das ist eine 100% rot. Das ist mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
Mhm. Woher kommt die Tomate denn?
Die Tomate, die kommt aus Sizilien, ne?
Aus Sizilien.
Habt ihr auch andere Herkunftsregionen für Tomaten?
Doch.
Oder kommen die alle aus Sizilien?
Sardinien, es gibt eine witzige auch, ja, als Merinda. Das sind mehr grün, aber schmeckt auch süß. Aus Apulien, also ganze Süditalien. Mhm. Aber bestimmt in Sizilien, wir haben ja den Vulkan Etna. Und die Erde, die vulkanische Erde, macht auch seinen Job. Und dann immer diese Zwischentemperatur zwischen Tag und Nacht, warm und kühl. Das macht die Früchte so mit viel Geschmack.
Und die werden auch dann reif geerntet, dann müssen die aber schnell herkommen, ne?
Ja.
Mhm. Also ich habe jetzt verstanden, dass es unheimlich viel ausmacht, dass sie erstens mal, wo die Produkte angebaut
Korrekt.
Werden, dass es klimatisch, dass der Boden wichtig ist und so weiter. Und das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein Grund, warum diese Tomate schmeckt und anders als eine, die aus den Niederlanden kommt, aus dem Treibhaus. Dann fällt mein Blick neben den Trauben auf, das ist eine kleine Torte oder Torte?
Torte ist das.
Genau, was ist das denn für eine Torte?
Das ist eine Torte von die 200, was haben wir im Sortiment. Haben wir das gewählt, das ist ein Originalrezept auch aus Neapel. Und die Frau damals hat er gebacken zum Ostern. Und das heißt Pastiera Napoletana. Das Besondere ist diese gekochte Buchweizen. Und dann mit diesem Rosenwasser. Da wird gebacken und das hat einen Geschmack so.
Und jetzt muss man ja sagen, das sind Tiefkühltorten, ja? Das hätte ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht erwartet, dass ihr da einem großen Hersteller in Deutschland Konkurrenz macht mit immerhin 200 Torten. Ja, sehr, sehr lecker und ich freue mich jetzt, wenn wir die Aufnahme beendet haben, dass wir das ein bisschen probieren können auch. Ich möchte nur noch mal gerne wissen, der Gusto Italiano. Du hast ja mal gesagt, Vincenzo, was ich verkaufe, ist mein italienischer Gaumen. Hast du jetzt so einen besonderen Gaumen? Hattest du den schon als Kind oder hast du den im Laufe der Zeit entwickelt? Oder wie kam das?
Wir hatten viele, viele als Kinder durch. Also meine Mutter war in die Jugend sehr gut, die Oma war gut. Also natürlich dieser Gaumen, dieser Geschmack, der begleitet uns in die ganze Welt, egal wo wir sind. Jetzt mit der Zeit, mit 73 Jahren, also 60 Jahre, das hat sich auch viel geändert. Das ist natürlich ist schwer, manchmal diesen Geschmack von damals zu bekommen. Mhm. Aber wir das, also ich besonders auch mein Neffe Giovanni, unsere Familie, wir versuchen das immer, diesen kulturellen Geschmack zu behalten.
Schmeckt das Essen eigentlich anders, wenn du auf Sizilien bist, im Vergleich zu hier?
Nein, ich würde sagen, es schmeckt nicht anders. Essen schmeckt überall das Gleiche. Essen, du musst sehen, welche Atmosphäre ist da. Das ist wichtig. Mit welchen Leuten setzt du zusammen? Setzt du mit den schlechten Leuten da, die machen eine schlechte Stimmung, dann hilft dir die beste Essen der Welt, kann er dir nicht helfen. Es kommt darauf an, an die Stimmung, die Location, an den schönen Wein. Abends setzt du auf eine Terrasse, hast du vielleicht eine Pinza da für 8 Euro, was weiß ich, ein Glas roter Wein. Und dann bist du wie eine Regine, wie eine Königin.
Und Felicita, genau.
Das, ich glaube, das hat viel, viel zu tun mit dieser Atmosphäre. Diese Laune innerlich, also bist du innerlich zufrieden, bist du nicht zufrieden? Ich glaube, das macht da viel aus.
Ja, Essen ist noch mehr als einfach nur die Produkte, ja, die natürlich eine gute Qualität haben müssen. Auf jeden Fall gibt es ein Produkt, das auf dem Esstisch bei der Familie Andronaconi fehlen darf, und das ist Olivenöl. Ja. Und was es mit deiner Liebe zu Olivenöl auf sich hat, das klären wir in der nächsten Folge dieser Podcast-Serie. Und dann informieren wir auch, was ein gutes Olivenöl auszeichnet eigentlich. Und dann haben wir dafür auch eine Expertin eingeladen, die uns erklärt, warum Olivenöl nicht nur so wertvoll und unverzichtbar ist für die gute Küche, sondern auch für unsere Gesundheit. Und ich freue mich schon drauf. Und für heute sage ich grazie e alla prossima, Vincenzo und Giovanni.
Danke euch.
Ciao.
Arrivederci.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.